Das war jetzt sogar für mich zu tief. Ja. Ja, in der Gemeinde, aus der ich herkomme, da hatten wir früher in der Jugend die Gewohnheit, uns nach Jugendstunden intensiv über Glaubensfragen auszutauschen. Und da wurde oft heiß diskutiert. Und oft ging es darum, was ist okay als Christ, wenn man es macht, und was ist nicht okay. Vielleicht kennt ihr solche Diskussionen auch. Ein typisches Thema der damaligen Zeit war zum Beispiel, darf man als Christ Radio hören? Ich weiß, das ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß heute, aber das hat uns damals beschäftigt. Darf man als Christ Radio hören oder nicht? Und in der Diskussion musste ich feststellen, die Meinungen, die gingen meilenweit auseinander. Ja? Die einen, die hatten schon irgendwie Gewissensprobleme, wenn sie nur schon an einem öffentlichen Ort waren und da Radio hörten, zum Beispiel in einem Kaufhaus oder so. Und für die anderen war es überhaupt kein Problem, wenn sie bei der Arbeit waren. Auf der Arbeit lief sowieso gerade die ganze Zeit der Radio oder das Radio. Und wir merken also, da gibt es Unterschiede. Es gibt Leute, die haben ein eher eng geprägtes Gewissen. Diese sind immer sehr vorsichtig und sie haben immer eher Angst, etwas falsch zu machen, etwas zu machen, was Sünde ist. Und dann gibt es da die anderen Leute, die sind sich ihrer Erkenntnis bewusst. Die sind sicher, wenn sie Entscheidungen treffen, das ist richtig, und müssen sich auch keine Sorgen machen, dass sie falsch liegen, weil sie sich wirklich ganz sicher sind. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die einen, die eher vorsichtig sind, auch dann noch vielleicht zweifeln, wenn für die anderen die Sachlage schon längst klar ist. Und gerade in dieser Sache liegt natürlich auch ein gewisses Konfliktpotenzial, weil wenn die einen noch zweifeln, denken die anderen, ja, was ist jetzt eigentlich los, wir könnten schon lange vorwärts gehen, und die anderen, die zweifeln, denken vielleicht, du gehst aber doch zu weit. Die Frage ist nun, wie gehen wir in der Gemeinde mit dieser Unterschiedlichkeit um? Und der Text, den wir heute betrachten, der greift dieses Thema auf und er beantwortet es auch. Wir sehen darin, dass das Thema in der Bibel eigentlich nichts Neues ist. Und der Text, der steht heute in Römer 14, ist in der Römerpredigtreihe, Römer 14, die Verse 13 bis 23. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß und keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht deiner Speise, mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus, dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Unser Text redet hier in den Gemeindekontext hinein und er spricht genau von zwei solchen Gruppen, die ich vorher geschildert habe. Ja, die einen, die haben eher ein eng geprägtes Gewissen, und die anderen haben mehr Freiheit. Und in dem Abschnitt, den wir letzten Sonntag, über den letzten Sonntag gepredigt wurde, da wird klar, Paulus nennt die einen, die mit dem engen Gewissen, die Schwachen, und die anderen, die mehr Freiheit haben im Glauben, die nennt er die Starken. Und in dem Text, wenn wir den Text lesen, dann merken wir, dass Paulus sich der potenziellen Probleme bewusst ist, die durch diese Unterschiedlichkeit zustande kommen, und er gibt nun Anweisungen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben damit, mit Rücksichtnahme auf die Schwachen ist eine herausfordernde Pflicht. Rücksichtnahme auf die Schwachen ist eine herausfordernde Pflicht. Und als erstes sehen wir, dass Rücksichtnahme verpflichtend ist, obwohl wir es besser wissen, trotz besserem Wissen. Und Paulus steigt hier in das Thema auf, indem er ein offensichtlich gängiges Verhalten der Christen dort in Rom aufgreift. Offensichtlich haben sich die Starken und die Schwachen Römer gegenseitig gerichtet. Dies sollen sie nun nicht mehr tun. Wir haben im letzten Abschnitt gehört, dass das Gericht Gottes Sache ist. Und Paulus sagt ja, richten ist falsch. Wenn ihr euch gegenseitig richtet, ist das falsch. Und Paulus sagt uns hier in dem Text auch, was richtig ist. Weil das ist ja die Frage, die sich stellt. Wenn richten falsch ist, was ist dann richtig? Und Paulus sagt uns das, was richtig ist. Richtig ist es nämlich, den Geschwistern weder Anstoß zu geben, noch Fallstrick für sie zu werden. Aber was ist mit Anstoß oder Fallstrick gemeint? Nun, Anstoß meint hier, zu viel wie den anderen zu einem Fehltritt zu verleiten. Und Fallstrick werden heißt, einem anderen Anstoß zur Sünde geben. Man könnte hier vielleicht das auch übersetzen mit richtig ist es den Geschwistern nicht zu einem Fehltritt zu verleiten und ihnen nicht Anstoß zur Sünde zu geben, also durch das eigene Verhalten. Und Paulus nimmt Rücksicht auf die anderen und er richtet sich damit vor allem an die starken Christen. Paulus richtet der Blick der Römer also weg von der Beurteilung des anderen, was sie im Richten vorher getan haben, und sich den Geschwistern gegenüber so zu verhalten, dass sie eben Rücksicht nehmen und nicht ihnen Anlass zur Sünde geben. Paulus sagt, nehmt Rücksicht auf die anderen. Auch dann, wenn ihr es besser wisst. Wie bitte, könnt ihr jetzt ein Starker vielleicht denken, aber ich liege am Recht. Ich mache absolut nichts Falsches, ich mache nichts, was Sünde ist. Wie sollte ich denn dem Schwachen ein Anstoß zur Sünde sein? Ja, und auf diese Frage geht jetzt Paulus in unserem Abschnitt ein. Und zuerst bestätigt Paulus einmal die theologische Position der Starken. Ja, er sagt den Starken, ihr habt recht, ich bin eurer Meinung. Es ist nichts an und für sich unrein. Und trotzdem macht er deutlich, auch wenn die Starken zusammen mit Paulus im Recht sind, und trotzdem sollen sie Rücksicht nehmen auf die schwachen Christen. Warum tut er das? Nun, für die Schwachen, für diejenigen, die denken, dass etwas unrein ist, für die ist es auch unrein. Und wir müssen uns hier vielleicht noch einmal vergegenwärtigen, zu wem Paulus spricht. Paulus spricht hier nicht von Menschen, die denken, dass man durch die Einhaltung von gewissen Regeln jetzt plötzlich gerecht werden könnte. Nein, er spricht von Menschen, die ein eng geprägtes Gewissen haben, von Menschen, die denken, dass etwas Sünde ist, obwohl es gar keine Sünde ist. Im Fall der Gemeinde in Rom waren das höchstwahrscheinlich Gemeindemitglieder, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen. Die waren früher Juden und waren jetzt gläubig geworden und waren in der Gemeinde in Rom. Und die Menschen, die waren ihr ganzes Leben so geprägt gewesen, dass sie durch bestimmte Handlungen sich von den anderen abgrenzten. Und dass sie ihre Zugehörigkeit zu ihrem Gott durch bestimmte Handlungen zeigen. Und es war für sie jetzt irgendwie eine echte Gewissensnot, ihrem Gott plötzlich zu begegnen, ohne das durch solche Handlungen zu tun. Die Schwachen sind also Geschwister, die etwas für Sünde halten, obwohl es nicht Sünde ist. Und wenn die Schwachen nun so etwas tun, was sie für Sünde halten, obwohl es eigentlich keine Sünde ist, weil es die Sünde nicht als die Bibel nicht als Sünde benennt, dann ist es Sünde. Und das ist genau, was Paulus sagt, wenn er sagt, dem, der etwas als gemein ansieht, für den ist es auch unrein. Er sagt, wenn du denkst, dass etwas Sünde ist, dann ist es für dich auch Sünde. Es gibt also nicht einfach nur die absolute Sünde, die Bibel auch als Sünde benennt. Uns ist allen klar, wer lügt, der lügt und das ist Sünde. Es gibt auch eine andere Art von Lüge, die sich mehr an dem Glauben des Einzelnen, an seinem Gewissen, an seinen Zweifeln festmacht. Also ein Christ, der etwas tut, obwohl er denkt, dass es Sünde ist, der tut Sünde, auch wenn die Bibel an und für sich gar nicht sagt, dass das Sünde ist. Ich kann das vielleicht so verdeutlichen, es könnte sein, dass Christen dasselbe machen. Eine Gruppe von Christen machen alle dasselbe, zum Beispiel die schauen alle Fernsehen. Dann kann es sein, dass es für gewisse Sünde ist, obwohl sie dasselbe tun, für gewisse nicht. Weil es die einen halt tun und dabei ein schlechtes Gewissen haben und die anderen nicht. Die Frage ist nun, aber soll der Starke nun wirklich auf seine Freiheit verzichten? Weil er liegt ja eigentlich im Recht. Und gerade in unserer Kultur ist es ja irgendwie, ist man sich gewohnt, wenn man ein Recht hat, eine Freiheit, ein Recht auf eine Freiheit dann hat, dann ist man sich irgendwie gewohnt, dass man auch zu der Freiheit kommt. Und wenn man nicht dazu kommt, dann ist man bereit, dafür zu kämpfen. Eigentlich sind wir so alle ein bisschen kleine Freiheitskämpfer. Wir sind uns gewohnt, unser Recht durchzusetzen oder zumindest einfach uns unsere Freiheit zu nehmen, die, von der wir denken, dass sie uns zusteht. Die Bibel fordert uns hier aber genau zum Gegenteil heraus. Sie fordert uns nämlich dazu heraus, auf unser Recht, auf unsere Freiheit zu verzichten. Es stellt sich also die Frage, sind wir bereit, auf unser Recht, auf unsere Freiheit zu verzichten? Sind wir bereit, auf andere Rücksicht zu nehmen? Auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir richtig liegen. Mich fordert das heraus. Ich habe mir da verschiedene Situationen ausgedacht. Ich habe mir gedacht, wie wäre das jetzt, wenn ich mit einem Christen unterwegs war, der noch nicht lange zum Glauben gekommen ist, der vorher vielleicht Moslem war oder Jude und der immer noch denkt, dass Schweinefleisch Sünde ist. Was wäre jetzt, wenn ich mit dem an ein Grillfest komme und da gibt es nur Schweinefleisch oder Gemüse? Wäre ich jetzt bereit, auf das saftige Schweinesteak zu verzichten, nur weil er dabei ist und denkt, dass das immer noch Sünde ist? Oder wäre ich bereit, auf den WM-Final im Fußball zu verzichten, nur weil da ein Bruder mit mir unterwegs ist, der denkt, dass Fernsehen generell Sünde ist? Oder sind wir bereit, auf unser liebstes Kleid für einen speziellen Anlass zu verzichten, nur weil da eine Schwester ist, die denkt, dass diese Art von Kleidungsstücken vielleicht Sünde sind? Interessant ist ja, dass unser Text uns gerade auch dann, wenn wir wissen, dass wir richtig liegen, herausfordert, eben genau Rücksicht zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Für mich ist das irgendwie paradox. Eigentlich sagt mir meine menschliche Natur, ich liege ja recht, also kann es mir ja egal sein, was der andere denkt. Und Paulus sagt uns aber, auch wenn du in Gewissensfragen richtig liegst, auch dann, nimm Rücksicht auf den anderen, nimm Rücksicht auf den Schwachen. Ich würde sagen, dass uns vielleicht dieses Gefühl, das manchmal in uns hochkommt, ich weiß nicht, wer das auch kennt, bei mir ist das manchmal so, in Diskussionen denke ich, ich bin ja ein Recht. Ich merke, wie das in mir hochkommt und gerade dieses Gefühl sollte uns vielleicht Anlass dazu geben, uns zu hinterfragen. Ja, es wäre jetzt vielleicht dran, gerade in diesem Moment Rücksicht zu nehmen. Rücksichtnahme ist also verpflichtend, trotz besserem Wissen. Das haben wir jetzt in den Versen 13 und 14 gesehen und in den Versen 15 und 16 erfahren wir, warum das so ist. Rücksichtnahme ist nämlich verpflichtend, weil das andere schädlich ist. Der Fakt ist, wenn wir rücksichtslos nach unserer persönlichen Glaubensfreiheit handeln, dann werden wir den schwachen Christen nicht stark machen, sondern wir werden schwache Christen dazu verführen, etwas zu tun, von dem sie denken, dass es nicht in Ordnung ist. Und wenn schwache Christen etwas tun, von dem sie denken, dass es nicht in Ordnung ist, dann ist es für sie auch Sünde. Durch solches Verhalten, durch rücksichtsloses Verhalten verleiten wir also schwächere Geschwister zur Sünde. Paulus macht den starken Römern hier deutlich, wenn ihr einen Christ wegen eurer Freiheit beim Einnehmen von Speisen in Bedrängnis bringt, dann ist das lieblos. Und wenn Paulus das hier sagt, dass das lieblos ist, dann sagt er nicht einfach, du, das ist aber nicht nett, sondern eigentlich ist dieses Urteil vernichtend. Weil alles, was nicht aus Liebe geschieht, das ist vor Gott nichts wert. Die ganze Erkenntnis, das ganze Besserwissen der starken Christen ist vor Gott nichts wert, wenn es nachher nicht in Liebe gelebt wird. Das ist genau das, was Paulus auch in 1. Korinther 13 im Hohelied der Liebe den Korinthern schreibt. Ja, wenn ihr alle Erkenntnis habt und tut es nicht in Liebe, dann ist es nichts. Einfach nichts. Es hat keinen Nutzen. Die ganze Erkenntnis der Starken ist wertlos, wenn sie nicht in Liebe gelebt wird. Aber nicht allein, dass mangelnde Rücksichtnahme lieblos ist und darum wertlos ist. Paulus sagt weiter, wenn man so handelt, verdirbt man dadurch den, für den Christus gestorben ist. Es ist nicht allein so, dass es keinen Wert hat. Man arbeitet sogar gegen Christus. Und wenn Paulus hier schreibt oder das Wort Verderben verwendet, dann zeigt er den Kontrast auf zwischen dem Handeln von Jesus und dem Handeln von einem starken Christen, der eben rücksichtslos handelt. Ja, Jesus ist auf diese Welt gekommen und er ist gestorben zur Vergebung der Sünden. Sein Tod hat Sünden weggenommen und das rücksichtslose Handeln eines starken Christen, das bringt aber Sünde auf den, für den eigentlich Jesus Sündenvergebung geschaffen hat. Wenn man so handelt, dann bewirkt man genau das Gegenteil von dem, was Jesus gewirkt hat. Aber nicht zuletzt bringt man dadurch, durch solches Handeln, auch das, was man Gutes hat, in Verruf. Und ich denke, hier redet ja Paulus speziell zu den Starken. Und so ist das Gut, was nicht verlästert werden soll, wohl die Freiheit des Glaubens. Paulus will hier den Starken sagen, sorgt durch euer Handeln dafür, dass die Freiheit, die Bibel euch beim Ausleben eures Glaubens zugesteht, dass diese Freiheit nicht verlästert wird. Ich meine, was ist die eigene Freiheit im Glauben wert, wenn andere dadurch zu Fall kommen? Man kann das vielleicht vergleichen mit der Geschwindigkeitsfreigabe auf der deutschen Autobahn. Wir Schweizer kennen ja das nicht, aber ich denke, von den meisten Deutschen wird das als hohes Gut angeschaut. Und ich muss ehrlich zugeben, von mir auch. Weil jedes Mal, wenn wir in die Schweiz fahren, dann spare ich einige Zeit dadurch, dass ich schneller fahren kann. Wenn man aber einem Neulenker vorlebt, dass er die Geschwindigkeitsfreigabe immer voll ausreizen soll, dann wird er dann zu Fall kommen, weil er keine Erfahrung hat und die Gefahren auch nicht einschätzen kann. Und wenn dadurch dann immer wieder Menschen zu Schaden kommen, dann wird die Menschheit denken, dass diese Sache, mit der Zeit denken, dass das diese Sache eine schlechte Sache ist. Ja, die Geschwindigkeitsfreigabe wird plötzlich als falsch angeschaut werden. Und genau so ist es auch mit der Freiheit im Glauben. Paulus sagt hier nicht einfach, dass fehlende Rücksichtnahme schlecht ist. Nein, er sagt eigentlich, sie ist schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, weil lieblos und darum wertlos. Schlecht, weil sie sich gegen das Werk Christi richtet. Und schlecht, weil durch mangelnde Rücksichtnahme die Freiheit, die uns das Evangelium eigentlich beim Ausleben unseres Glaubens zugesteht, weil diese Freiheit in Verruf gerät. Ich glaube, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in der sich alles immer nur um uns selber dreht, tun wir gut daran, uns in Erinnerung zu rufen, dass mangelnde Rücksichtnahme nicht einfach ein Kavaliersdelikt ist. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Fehlende Rücksichtnahme ist kein Kavaliersdelikt. Ich sehe hier nicht nur die Herausforderung, einfach jetzt mehr Rücksicht zu nehmen, sondern auch uns zu überlegen, gibt es in unserem Leben Situationen, wo wir nicht Rücksicht genommen haben? Gibt es Situationen, wo wir jemanden übergangen haben, wo wir jemanden das Gewissen vielleicht zu stark herausgefordert haben? Und wenn das so ist, dann bring es in Ordnung. Dann bitte Gott und diese Menschen um Vergebung. Rücksichtnahme ist also verpflichtend, weil sonst Schaden entsteht. Aber Rücksichtnahme verfolgt auch das richtige Ziel. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sagt Paulus. Und man könnte vielleicht ergänzen, das Reich Gottes ist nicht Feiertage, ist nicht Kleidung, ist nicht Schmuck und noch vieles mehr, über was man sich sonst noch uneins sein könnte, ob es für Christen Sünde ist oder nicht. Was im Reich Gottes zählt, ist nicht, ob man mehr oder weniger Freiheit hat beim Ausleben seines Glaubens. Aber was zählt im Reich Gottes dann? Das, was der Heilige Geist wirkt, sagt Paulus. Und der Heilige Geist wirkt Gerechtigkeit und Friede und Freude. Gerechtigkeit und Friede und Freude sind Sachen, die können wir nicht selber erarbeiten, sondern es sind Wirkungen des Heiligen Geistes in uns, Wirkungen von Gott in uns. Und es geht also darum, aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft Gottes zu dienen. Das ist das, was bei Gott zählt und zudem auch von den Menschen geschätzt wird, sagt Paulus hier. Und das Dienen, das ist ganz spannend, was Paulus hier in Vers 18 verwendet. Wenn von dem Dienen die Rede ist, dann legt Paulus ein ganz starkes Gewicht auf das Bewusstsein, dass Gott eben der Herr ist. Und wir sind seine Sklaven, wir sollen ihm als Sklaven, als Knechte dienen. Der Dienst, der dreht sich um Gott und nicht um die Knechte, um Gott und nicht um die Starken und die Schwachen. Bei Gott zählt also nicht die Freiheit beim Ausleben unseres Glaubens, sondern dass wir bereit sind, aus der Kraft des Heiligen Geistes als Knechte zu dienen. Und wir alle sind Knechte. Sind wir uns bewusst, was wirklich zählt? Ich mache uns Mut, bewusst Knechte Gottes, als Knechte Gottes zu dienen und nicht unserer eigenen Rechthaberei. Das gilt einerseits für die Starken, indem es sie herausfordert und sagt, nimm Rücksicht auf die Schwachen. Ich sehe hier aber auch eine Anwendung für die Schwachen. Also wenn du ein Schwacher bist, dann musst du dir bewusst sein, der Starke, der muss ja nicht auf dich Rücksicht nehmen, weil du im Recht bist, sondern der Starke, der muss auf dich Rücksicht nehmen, damit du nicht fällst. Wenn du ein Schwacher bist, dann gibt dein eng geprägtes Gewissen dir kein Recht, die Rücksichtnahme des Starken auszunutzen oder ihn gar zu richten, sondern du bist aufgefordert, schau auf dich selber. Schau darauf, dass du nicht fällst. Und Paulus ruft nun dazu auf, das zu tun, was bei Gott zählt. Und in Gottes Augen zählt es eben nicht, sich in zweitrangigen Fragen aufzureiben, sondern Frieden untereinander zu haben und einander gegenseitig zu erbauen. Und Paulus nimmt sich da selber mit hinein, wenn er sagt, lasst uns nun dem nachstreben. Und er meint damit nicht einfach, lasst uns das tun, weil wir vielleicht nicht Besseres zu tun haben, sondern er legt da schon ein starkes Gewicht rein. Man könnte nachstreben auch übersetzen mit hinter etwas her sein oder etwas erstreben. Und Paulus spricht hier von etwas ganz, ganz Intensivem, etwas Andauerndem. Ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Nachstreben verdeutlichen kann. Und mir ist kein besseres Beispiel eingefallen als dieser kleine Kerl hier. Ich denke, einige lachen jetzt schon, die werden den kennen. Das ist Scrat, das ist ein Säbelzahn-Eichhörnchen, man sieht das vielleicht. Und das ist eigentlich, besetzt dieses Eichhörnchen nur eine Nebenrolle in einem Animationsfilm. Es kommt nicht für lange Zeit vor in dem Film, aber immer wieder und immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen erleben wir dieses Eichhörnchen. Und es zeichnet sich durch etwas aus, nämlich dadurch, wie es seiner Nuss nachstrebt. Egal bei welcher Gelegenheit wir dieses Eichhörnchen antreffen in dem Film, egal ob sich gerade die Kontinentalplatten verschieben, ob es sich gerade im freien Fall von einer Klippe befindet, ob er gerade ins Wasser gefallen ist oder ob es gerade sehr widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. Egal in welcher Situation, Scrat ist immer damit beschäftigt, seiner Nuss nachzustreben. Er lässt sich durch nichts, aber auch durch gar nichts davon abbringen. Und wenn in einem Moment die Eiszeit über die Welt hereinbrechen würde und alles in einem Moment einfrieren würde, ja, dann würde Scrat dabei einfrieren, wie er seiner Nuss nachstrebt. Und genauso wie Scrat seiner Nuss nachstrebt, sollen wir bestrebt sein, Frieden untereinander zu haben und einander gegenseitig zu erbauen, sagt Paulus hier. Und dieses Nachstreben, das geschieht nicht von alleine, sondern das ist eine bewusste Willensentscheidung. Paulus fordert die Leser hier nicht dazu auf, zu warten, bis Frieden und gegenseitige Erbauung kommt, sondern er ruft sie dazu auf, sich bewusst dafür zu entscheiden, als Gemeinde dieses Ziel oder in der Gemeinde diesem Ziel nachzustreben. Und in unserem Zusammenhang hier heißt das eben, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Er fordert mit Nachdruck dazu auf und er gibt auch noch einmal den Grund an. Er fordert mit Nachdruck dazu auf und sagt, wenn wir wegen einer Speise oder sagen wir einfach wegen einer zweitrangigen Frage keine Rücksicht auf Schwächere nehmen, dann zerstören wir das Werk Gottes. Vielleicht wäre es hier treffender zu sagen, wir reißen das ab, was Jesus vorher aufgebaut hat. Man stelle sich vor, Jesus ist am Aufbauen und Jesus sagt ja von sich, dass er die Gemeinde baut. Und wir stecken irgendwo mittendrin und arbeiten dagegen. Etwa so wie auf dem Bild hier müssen wir uns das vermutlich vorstellen. Wenn wir keine Rücksicht nehmen, dann stehen wir zwar irgendwo mitten auf der Baustelle, aber wir arbeiten gegen den Bauherrn. Und Paulus macht den das für das Verständnis wichtigen Zusammenhang hier noch einmal deutlich. Wenn ein Christ etwas an und für sich Unproblematisches tut, aber denkt, dass es Sünde ist, ja, dann ist es auch Sünde. Und wenn ein starker Christ rücksichtslos lebt, dann verleitet er den schwachen Christen dazu, eben genau gegen sein Gewissen zu handeln. Aber genau das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen mit Nachdruck bestrebt sein, Frieden untereinander zu haben und uns gegenseitig zu erbauen. Nicht abreißen, sondern erbauen. Das soll das Ziel unseres Zusammenlebens sein, das Ziel unseres Zusammenseins auch hier in der Gemeinde sein. Überall, wo wir als Christen zusammentreffen, da treffen auch unterschiedliche Glaubensprägungen zusammen, da treffen unterschiedliche Gewissensprägungen zusammen. Und man muss nicht zuerst von der Schweiz hier nach Detmold kommen, um das zu erleben, sondern überall, wo wir zusammenkommen, da werden wir in irgendwelchen Nuancen unterschiedlich sein. Und überall, wo wir so unterschiedlich sind, immer in diesen Situationen, sind wir gefordert, uns zu reflektieren. In der Situation, wo ich anderer Meinung bin als der andere, erbaue ich oder reiße ich ab? Und wo nötig, müssen wir Korrekturen vornehmen. Es ist natürlich wichtig, eine gute Reflexion zu bekommen. Und gerade da dürfen wir uns auf Gott und auf die Geschwister, die er uns zur Seite stellt, verlassen. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist zeigt. Wie verhalte ich mich und wo ist eventuell Korrektur angesagt? Und für die ganz Starken unter uns ist es vielleicht angebracht, mal jemanden zu fragen, Rückmeldung zu geben. Erbaue ich oder reiße ich ab? Rücksichtnahme verfolgt also das richtige Ziel, aber Rücksichtnahme ist sich aus der Herausforderungen des Glaubens bewusst. Für den Starken ist es sicher eine Herausforderung, zugunsten des Schwächeren auf seine Glaubensfreiheit zu verzichten. Und genau dazu fordert Paulus den Starken heraus. Er sagt, tut nichts, was den Schwachen in Gewissenskonflikte bringt. Die Starken sollen die Freiheit für sich leben, sagt er, und Gott danken, dass sie nicht ständig Gefahr laufen zu zweifeln und sich dadurch selber zu verurteilen. Und wenn hier steht, dass sie glückselig sind, dann drückt das einen Zustand von Gott geschenkter Freude aus ohne Ende. Ja, also die stark in diesem Reich dadurch beschenkt, dass sie einen sicheren Standpunkt im Glauben haben. Die Schwachen hingegen, die laufen Gefahr, dass sie etwas zweifeln tun und sich dadurch verurteilen. Sie verurteilen sich, weil sie zweifeln und nicht dem Glauben entsprechend handeln. Und Paulus sagt den Schwachen hier also, tue nichts, von dessen Richtigkeit du nicht überzeugt bist. Denn alles, von dessen Richtigkeit du nicht überzeugt bist, ist für dich auch Sünde. Wir sehen also für beide, sowohl für den Starken, auch für den Schwachen gibt es hier eine Herausforderung. Wenn du ein Starker bist, dann nimm Rücksicht und sei Gott dankbar, dass dein Gewissen dich nicht die ganze Zeit anklagt. Und wenn du ein Schwacher bist, dann übergeh dein Gewissen nicht. Wenn du in der Ausübung deines Glaubens immer viel Freiheit hast, dann nimm Rücksicht auf den anderen. Auch wenn du dir bewusst bist oder sicher bist, jetzt Recht zu haben. Und wenn du merkst, dass du vielleicht im Gegensatz zu anderen immer eher ein eng geprägtes Gewissen hast, dann könnte das darauf hindeuten, dass du vielleicht eher ein Schwacher bist. Und dann solltest du dir vielleicht bewusst sein, dass das auch sein könnte, dass du nicht im Recht bist. Dass du dann auch dein Gewissen nicht dazu missbrauchen solltest, andere unter Druck zu setzen. Das, was in den Versen 17 und 18 steht, das gilt beiden, den Schwachen und den Starken. Es geht hier nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht um zweitrangige Fragen, wenn wir als Gemeinde zusammen sind. Nein, es geht darum, dass wir Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes als Knechte dienen. Es geht darum, aufzubauen und nicht abzureißen. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass Rücksichtnahme trotz besserem Wissen verpflichtend ist. Die Starken, die haben grundsätzlich recht. Nichts ist an und für sich unrein. Und trotzdem sollen die Starken auf die Schwachen Rücksicht nehmen, weil sie sonst die Schwachen dazu verleiten, Sünde zu begehen. Und da sind wir auch gerade dann herausgefordert, Rücksicht zu nehmen, wenn wir sicher sind, nichts falsch zu machen. Wir haben auch gesehen, dass Rücksichtnahme verpflichtend ist, weil sonst Schaden entsteht. Eine fehlende Rücksichtnahme, haben wir gesehen, ist schlecht, weil solches Handeln lieblos und daher wertlos ist. Weil solches Handeln sich gegen das Werk Christi richtet und weil solches Handeln christliche Freiheit in Verruf bringt. Wenn dir heute bewusst ist, dass es Situationen in deinem Leben gibt, in denen du keine Rücksicht genommen hast, dann bring es in Ordnung. Wir haben aber auch gesehen, dass Rücksichtnahme das richtige Ziel verfolgt. Es geht in der Gemeinschaft unter Christen nicht in erster Linie um die Freiheit des Glaubens, sondern es geht darum, aus der Kraft des Heiligen Geistes Gott als Knechte zu dienen. Sind wir uns bewusst, dass wirklich zählt? Ich mache uns Mut, bewusst als Knechte Gottes zu leben und nicht als Knechte von unseren Meinungen, als Knechte unserer Rechthaberei. Lasst uns selber reflektieren, bauen wir auf, oder bauen wir ab, oder reißen wir ab? Wir können Gott oder auch andere Geschwister bitten, uns dabei zu helfen, uns zu reflektieren. Wir haben aber zuletzt auch gesehen, dass Rücksichtnahme sich der Herausforderungen im Glauben bewusst ist. Ja, für jeden gibt es eine Herausforderung. Der Starke ist herausgefordert, Rücksicht zu nehmen. Der Schwache ist herausgefordert, sein Gewissen nicht zu übergehen und sich bewusst zu werden, dass er mit seiner Ansicht vielleicht auch falsch liegt. Die Bibel will, dass wir ein realistisches Bild von unseren Herausforderungen bekommen. Jeder hat andere Herausforderungen. Jeder hat aber Herausforderungen. Ich wünsche uns jedenfalls, dass wir mit Paulus zusammen einstimmen können, wenn er das Thema über das Thema seine Schlussfolgerung zieht. Und seine Schlussfolgerung, die steht ja eigentlich in Vers 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Amen. Ich bete noch und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, ich danke dir, dass du uns in unserer Unterschiedlichkeit als Gemeinde zusammengestellt hast. Und darin liegt einerseits viel Reichtum, weil wir uns gegenseitig ergänzen und so befähigt sind, durch deine Gaben einen guten Dienst für dich zu tun. Aber oft ist es durch unseren Mangel auch dadurch schwierig, dass es Konflikte gibt, durch das, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedlich geprägt sind. Ich bitte dich um Weisheit für uns alle, dass wir uns nicht in solchen Konflikten aufreiben, sondern dass wir uns bewusst werden, was dein Ziel ist für die Gemeinde, nämlich das Zusammenleben in Frieden, einander gegenseitig zu erbauen und nicht im Streit zu leben über kleine Unterschiede, wie der Glauben ausgelegt erlebt werden könnte. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der Frieden und Liebe und auch Gerechtigkeit schenkt. Das bist du, der das tut durch deinen Geist. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns füllst mit deinem Geist und dass wir uns wirklich bewusst darauf ausrichten können, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, zusammenkommen als Christen, sodass wir nachher gestärkt und auch erbaut aus der Zusammenkunft herausgehen können und aus dem Zusammensein herausgehen können und dich preisen können dafür, was du gewirkt hast in uns, Herr. Amen.